Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab!
Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird.
Freitag, es ist Freitag und nicht nur der Herbst steht vor der Tür, sondern auch eine neue Folge Mats ab Vollbart nachgefragt und ich freue mich heute einen, naja, wie soll ich sagen, Bekannten zu treffen, denn wir waren auch schon mal oder sind uns schon 2-3 Mal beruflich über den Weg gelaufen und ich finde seine Story, seine persönliche Geschichte nicht nur spannend, sondern auch ergreifend und dass wir da aber trotzdem nochmal in einem Mats-Up-Format drüber erzählen mussten, das war, glaube ich, klar. Umso erfreuter war ich, als mein heutiger Gast die Einladung angenommen hat. Ich spreche mit Burak. Burak ist ein Kämpfer. Er ist an Mukoviszidose erkrankt und ist im Alltag auf Sauerstoff, Inhalation und regelmäßige Physiotherapie angewiesen. Sein älterer Bruder hat diese Krankheit leider nicht überlebt. Auch den Vater hat Buraks Familie sehr früh verloren. Sowas muss eine Familie erstmal verkraften, aber im Wort verkraften steckt Kraft und die bringt Burak auf. Mit Witz, Charme und absoluter Direktheit sorgt er auf Social Media für mehr Aufmerksamkeit. Denn er sagt, es lohnt sich mit Mukoviszidose zu kämpfen, darüber aufzuklären und dafür zu sorgen, dass jeder den Tag der seltenen Erkrankung kennt. Oder wisst ihr genau, was am 28.02. jedes Jahr ist? Nein, dann werdet ihr es heute erfahren. Herzlich willkommen, Burak. Freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich muss ja sagen, ich spreche ja mit einem TikTok-Star, ja?
Ich auch. Also,
angehende TikTok-Star. Nein, ja. Aber das ist total cool, weil ich habe überlegt, ob ich einfach nur sage, er ist mit Witz, Charme und absoluter Direktheit dabei oder ob ich sage auch mit absolut schwarzem Humor. Denn Alles das, was wir heute besprechen, ich werde alles in die Shownotes packen und es ist wirklich, also man kommt gar nicht drum herum, man sollte wirklich bei dir mal bei TikTok vorbeischauen, weil da lernt man nicht nur dich kennen, sondern auch nochmal, wie soll ich das sagen, diese, ja, dann doch sehr seltene Erkrankung, die dich natürlich auch sehr beeinflusst, auf eine ganz direkte Art kennen, ja, und mit schwarzem Humor, das ist eigentlich total, wie soll man das sagen, ja, ich finde das aufklärend auf der einen Seite, mir fällt das Wort nicht ein, aber das ist so, ja, man kriegt das so schamlos ins Gesicht.
Ja, einfach.
Gepfeffert aus deiner Sicht und wo man sagt irgendwie, wow, das ist natürlich gut, genau. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, es macht total Sinn, wenn du auch, so wie es mein Konzept ja auch vorsiehst, die 5 Fragen überlegst, die wahrscheinlich, ja, sich keiner traut zu stellen oder, ja, die du wahrscheinlich gerade so gar nie ins Gesicht gefragt bekommst, weil man vielleicht keine Gefühle verletzen möchte oder weil man wahrscheinlich auch unsicher ist, was weiß man schon, was bedeutet das dann alles? Und ich denke, als ich mir deine Fragen durchgelesen habe, wenn man auch schaut, was du selbst für Fragen stellst, ist es wahrscheinlich auch das, was du endlich mal auch loswerden möchtest und was sich vielleicht keiner traut zu fragen.
Genau.
Ja. Nun habe ich aber natürlich nur einen kleinen Bruchteil von dir in meinem Intro erklärt, weil du bist ja natürlich so viel mehr als die Erkrankung selbst. Habe ich irgendwas vergessen im Intro zu erzählen, was vielleicht noch wichtig wäre zu erwähnen, bevor wir loslegen, weil the stage is yours.
Ich glaube, alles andere ergibt sich so im Gespräch.
Denke ich auch, oder? Genau. Das heißt natürlich, ihr müsst euch jetzt gerade hinsetzen, um zu hören und lehren. Und ich denke, heute werden vielleicht alle Emotionen bedient, aber auf jeden Fall auch ganz viel Aufklärungsarbeit. Und darum soll es heute halt auch gehen.
Yes.
Ich komme zu deiner ersten Frage. Worauf musstest du in deinem Leben verzichten aufgrund der Erkrankung?
Ja. Also, da muss ich tatsächlich lange überlegen. Es ist ja natürlich so, es gibt manche mit meiner Erkrankung, die trifft es halt ein bisschen härter. Und dann gibt es halt manche, die haben mehr Glück und die können halt ganz normal leben, bis zu einem gewissen Alter. Ich hatte zum Beispiel das Glück, dass ich die Jugend noch einigermaßen halt gut verkraften konnte und auch alles machen konnte. Ja. So, und dann ist es halt ein bisschen schwer, ne, zu sagen, worauf hast du verzichtet? Ich glaube, ich habe halt wirklich, also ich musste darauf verzichten, wie Sportarten. Ich wollte auch Fußball spielen und habe, war auch bis zu meinem 13. oder 14. Lebensjahr, war auch in der Mannschaft. Aber irgendwann hat man dann gemerkt, okay, jetzt geht mir die Luft aus, jetzt schaffe ich das einfach nicht mehr. Ja, dann sowas wie lange Flüge, so weit reisen, ne, das merkt man dann auch, das geht einfach nicht mehr. Und ich sag mal, das sind aber immer noch so Luxusdinge, ne, die, auf die man so verzichten muss. Worauf muss ich noch verzichten? Das ist eine gute Frage.
Ja, das ist eine gute Frage. Und vielleicht, wenn du jetzt mal deine Erkrankung Mukoviszidose mit deinen Worten erklären würdest, vielleicht wissen noch nicht alle ZuhörerInnen so auf Schlag, was das genau ist. Wie würdest du das erklären, so als Laie? Obwohl du bist natürlich Experte in deiner Erkrankung, aber wie würdest du das? Du hast das wahrscheinlich schon ganz oft erklären müssen, von wegen, das und das habe ich bei Nachfragen, was ja immer so seltene Erkrankungen mit sich bringen.
Mhm. Ich versuche das mal, kommt drauf an, wer fragt, ob das jetzt wirklich so eine, ne, so aus Interesse ist oder so, ja, ey, was hast du denn eigentlich, ne? Das ist immer so, gibt's so zwei Arten. Ich sag dann auch immer, das ist eine Stoffwechselerkrankung und man kann eigentlich damit sehr gut leben, wenn man auch die Therapien macht und die Lunge ist halt sehr verschleimt und man muss halt die Therapie machen, damit der Schleim rauskommt. Die Lungenfunktion wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer oder, ne, das sind halt so das Übliche, sag ich mal. Aber um die Leute halt auch aufzuklären, das ist halt wirklich eine Erkrankung, wo die Kämmerchen, sag ich mal, in der Lunge oder der halt unseren Speichel abtransportiert, dass die verstopfen und dadurch halt der Schleim zäh wird. Ja, und die Lunge halt so ein bisschen abbaut. Und dadurch kommt es dann irgendwann dazu, dass man eine neue Lunge braucht. Und ja, da fängt der ganze Spaß dann erstmal an, sage ich mal. Weil das ist immer ein Risiko. Kriegt man eine neue Lunge oder nicht? Und akzeptiert der Körper die neue Lunge oder nicht? Ja, also das sind schon so Dinge, an die will man gar nicht so denken am Alltag, ne? So ein Alltag, ja, wo man dann sagt, ja, das lasse ich mal so ein bisschen hinten anstehen.
Naja, klar. Also es wird so viel Schleim produziert, der einfach nicht so einfach abgehustet oder hochgehustet werden kann. Ne?
Genau, deswegen auch die ganze Therapie. Du hast ja schon erzählt, inhalieren und Physiotherapie, sowas muss man halt auch im Alltag machen, um den Schleim einfach abzutransportieren.
Und wir haben gerade über Verzicht gesprochen, oder du hast aufgrund deiner ersten Frage über Verzicht gesprochen. Was hat dich noch so beeinflusst? Und eigentlich wäre ja auch eine interessante Frage, hast du das auch so als Verzicht selbst empfunden?
Nee, nicht wirklich. Das heißt, klar, wenn das jetzt so eine Reise ist, ne, wenn man jetzt im Fernsehen sieht, so Amerika oder Thailand, sagt man auch, boah, ich wäre auch so gerne dort. Und man wünscht sich das. Aber dann versuche ich halt das immer so ins Positive umzuwandeln und denke mir, hey, es gibt auch andere schöne Orte, wo man hingehen kann. Muss jetzt nicht unbedingt Thailand oder sonst was sein. Ne? Also ja. Ne, man muss halt so auf solche Sachen, sag ich mal, verzichten oder überhaupt leisten können. So, aber ja, Das ist halt, oder ganz gutes Beispiel, Freunde, die jetzt gerade zum Beispiel, die dann abends nochmal ausgehen und Party machen. Nur auf sowas muss ich halt verzichten. Ich kann nicht, ich muss meinen Sauerstoff immer regelmäßig dabei haben. Ich kann nicht mehr so rumhüpfen wie jeder andere. Fühle mich schon so ein bisschen alt, obwohl ich gerade erst mal 27 bin.
Und das hat wahrscheinlich in frühester Kindheit angefangen? Also ab wann wusstest du, dass du das hast? Und ab wann hast du die ersten Einschränkungen gemerkt? Oder war das schon immer so?
Ich habe die Erkrankung ja schon seit meiner Geburt. Und so die ersten Einschränkungen habe ich natürlich dann im Kindesalter gespürt, wo es dann, wo dann die anderen Kinder Sport machen durften oder auch Schwimmunterricht, ne? Das war ja auch immer so ein Thema. Durch das Chlor und die Bakterien, die im Wasser sind, durfte ich halt zum Beispiel nicht mitschwimmen oder nicht immer mit zum Freibad oder sowas. Mhm. Auf solche Sachen muss man halt verzichten. Und dann ging es ja dann weiter. Wie ich schon sagte, ich habe ja dann Fußball gespielt und alles. Dann hat man ja auch eine Einschränkung gemerkt. So mit 13, 14 war das. Und jetzt so mit 20 habe ich den größten Schritt, sage ich mal, nach hinten gemacht, wo es dann anfing mit Sauerstoff. Also da musste ich plötzlich Sauerstoff tragen, nachts beim Schlafen. Und dann hieß es, okay, jetzt nicht nur zum Schlafen, sondern auch unterwegs. Man braucht das jetzt schon häufiger, ne? Also ich bin schon drauf angewiesen. Und ich merke auch, dass ich einfach nicht mehr so die größten Sprünge machen kann oder spazieren gehen kann.
Kommen wir jetzt eigentlich zu deiner zweiten Frage. Das ist eine gute Überleitung oder quasi eine Umkehrfrage. Was würdest du in deinem Leben denn ändern, wenn du die Krankheit nicht hättest? Das ist ja eigentlich auch eine sehr frustrierende Frage vielleicht, oder? Wenn du sie dir selbst stellst.
Ja, das ist tatsächlich schwer. Ich glaube, das wäre wie so eine Frage, was würdest du machen, wenn du jetzt plötzlich 10 Millionen Euro hättest?
Genau.
Ne, das ist ja so eine Jackpot-Frage. Was würdest du machen, wenn du die Erkrankung nicht hättest? Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ist erstmal drauf eintrinken. So, hey!
Ja.
Also, das ist echt eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, mein komplettes Leben wird sich 180 Grad drehen. Das fängt ja auch schon damit an, dass man auch einen Kinderwunsch hat oder mit einer Partnerin, wenn man so viel plant, auch in die Zukunft, die ganzen Ängste, die man dabei mit sich trägt, das wird sich ja komplett ändern.
Mhm.
Also das ist eine schwierige Frage. Wie ist denn bei dir? Was würdest du machen plötzlich, sagen wir mal, wenn du jetzt einfach mal 1 Million Euro hättest?
Oh Gott, ich glaube, ich wäre erstmal total überfordert. Ich habe mich schon mal damit auseinandergesetzt. Ich glaube, ich würde keine Weltreise machen, weil ich habe irgendwo mal schon mal erzählt, so eine Weltreise würde mich komplett überfordern, wenn ich irgendwie was planen müsste. Und dann stelle ich mir so vor, dass ich dann irgendwie jeden Monat woanders bin und dann irgendwie merke an einem Ort, dass ich viel länger bleiben will und denke, ach nee, ich kann ja nicht, weil ich habe ja schon, ich muss ja nächsten Monat woanders sein. Von daher, glaube ich, würde ich, ach Mann, ich möchte das aber auch keine spießige Antwort geben, aber ich glaube, erstmal eine Immobilie, vielleicht zwei, obwohl in Berlin kriegt man dafür vielleicht eine halbe Immobilie. Von daher, ich glaube, irgendwo reisen. Aber ich glaube, ich würde auch ganz viel einfach ausgeben und vielleicht gefühlt, also es ist ja sonst ein Traum, will ich, glaube ich, 5 Hunde aufnehmen oder so. Ja, vielleicht sowas.
Ja, das, aber hast ja gerade schon, also ich weiß jetzt nicht, ob du das so selber gemerkt hast, aber du hast ja auch gesagt, man ist einfach überrumpelt, ne? Man ist einfach überfordert in dem. Ja. Und man will vielleicht dann auch zu viel auf einmal, dass man denkt, okay, jetzt bin ich gesund, ne? Und vielleicht übernimmt man sich und dann wird das, ich mache jetzt einen Bungee-Sprung oder so, ne? Ja, kann auch nach hinten losgehen.
Vielleicht ist man ja gar nicht glücklicher. Also ich kann das nur von mir sprechen, ne? So, wenn ich jetzt irgendwie 1 Million hätte oder 2, vielleicht gebe ich die aus und habe dann vielleicht eine Wohnung und dann denke ich mir, ja, und nun, dann bin ich ja auch kein besserer Mensch, dann bin ich vielleicht auch nicht glücklicher und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, tut der Liebeskummer trotzdem noch genug weh oder dann ist die Arbeit immer noch anstrengend oder dann ist ja, genau. Ne, das kann man ja, das ist vielleicht so ein Traumgedanke, ja.
Ich habe ja auch jetzt einfach meine Erkrankung, sage ich mal, jetzt nicht lieben gelernt, ne, aber damit zu leben. Und ich weiß ja schon was ich kann, was ich nicht kann und mit dem Verzicht und alles. Das ist halt, man lebt einfach und man zieht sich dann halt diese positive Energie einfach überall raus.
Ja, ja. Du hast sie akzeptiert, oder? Genau. An deiner Seite?
Ja.
Ja.
Uns gibt es dann immer so im Doppelpack. So.
Mhm. Ja, das habe ich schon öfter mal gehört. Also ich komme ja auch also einerseits aus dem Gesundheitswesen und zweitens ja auch schon ganz viele Interviews geführt, dass einige gesagt haben, meine Erkrankung habe ich wie so Mitbewohner erstmal behandelt und sage, okay, du sitzt jetzt hier neben mir, ist okay, jetzt lass uns erstmal schauen, ne, wann ich den Mietvertrag beende. So, ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, das auch erstmal so zu verstehen und für sich so eine Art Definition dafür zu finden, ne? Das ist natürlich,
ja,
Krankheit ist ja nicht Krankheit und das Recht, ne, wenn wir über seltene Erkrankungen sprechen, du bist natürlich auch sehr beeinflusst im Alltag, so wie du gerade auch schon gesagt hast, also das ist ja auch dann nochmal sehr unterschiedlich. Nun hast du gesagt, du hast diese Erkrankung seit deiner Geburt, die Kindheit und die Jugend, die wurde dann auch entsprechend natürlich beeinflusst. Wie schwer war es eigentlich, einen Job zu finden oder war es eigentlich schwer, einen Job zu finden? Weil mit diesen Einschränkungen, die kann man ja nicht lange verbergen, sage ich mal so. Man sieht ja, dass du erkrankt bist.
Genau. Ja, die Frage, die ist echt sehr, sehr gut, weil ich einfach bis zur 10. Klasse ganz normal die Schule gemacht und dann hieß es, ja, was machst du jetzt? Und ich war immer wirklich, ich war immer Mode fixiert und war, wow, ne, du willst studieren, Modedesign und. Das war wirklich so mein Ziel, bis ich dann irgendwann gesagt habe, hey, aber wohin geht danach? Wo geht die Reise dann hin? Ne, du machst das vielleicht alles, aber siehst du dich auch mit 40 oder mit 50 da in dem Job? Wird vielleicht sehr anstrengend sein, die Stoffe und Staub. Kannst du das alles überhaupt? Und man muss sich dann wirklich die Frage stellen, wo geht die Reise hin? Und klar könnte man sagen, ich lebe einfach für heute und mach einfach mal und dann ergibt sich das vielleicht anders. Aber ich habe mir halt wirklich so in jungen Jahren schon Gedanken gemacht, wo geht meine Reise hin, und habe dann einfach mal ausprobiert. Ich glaube, ich war auf 3 oder 4 verschiedenen Berufskollegs, wo ich dann einfach mal Jobs ausprobiert habe. Ne, die eine Schule ging so im Gesundheitswesen, die eine ging dann so in Richtung Servicekraft und Koch. Und das war dann einfach mal dieses Ausprobieren und gucken, was kann ich, wo fühle ich mich gut aufgehoben. Das ging dann so, ne, bis zum Praktika und Jobben und einfach mal da ausprobieren, reinschnuppern. Also im Endeffekt habe ich wirklich mich dann bei der Agentur für Arbeit gemeldet und wollte da erstmal wissen, was kann ich überhaupt machen. Ich habe eine Schwerbehinderung, ich habe einen 80%, also ich habe einen Ausweis und ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht, was kann ich machen? Habe mich da erstmal beraten lassen. Und das war dann halt, die Beratung war so lala. Ne? Also man die versuchen dann einen auch in so eine Maßnahme oder so zu stecken, wo ich dann erstmal gedacht habe, nee, bitte. Ne, fühle ich mich nicht mit gut aufgehoben. Ja, und ich habe ja aber auch meine Verlobte, die Laura, kennengelernt in der Zeit, wo es dann so losging mit Jobsuche. Und sie hat halt eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Büromanagement. Und da habe ich gefragt, hey, was machst du denn da? Und ne, so halt im Büro sitzen und Bürotätigkeit. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das was für dich. Vielleicht sollst du in die Richtung einschlagen. Weil ich wollte auch gerne mal im Verkauf arbeiten, Kunden beraten, ne, modetechnisch. Und vielleicht gehe ich dann halt im Büro und berate da Leute. Das war so dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche es mal im Büro. Ja, gesagt, getan. Ich habe mich dann ein bisschen, ich habe mich dann beworben, hatte dann auch ein paar Gespräche. Aber dann hieß es ganz schnell, okay, Schwerbehinderung, ne? Die sagen das jetzt nicht so direkt ins Gesicht, aber man hat dann schon gemerkt, wo ich dann meine Krankheit erzählt habe und so offen war, weil ich dachte mir, du kannst nicht einfach mit Karten spielen, mit verdeckten Karten, und im Nachhinein kommt es raus und dann fliegst du vielleicht noch in der Probezeit raus. Das war halt so ein hartes Pflaster, ne? Dann hat meine ja, ich kann sagen Schwiegermutter, ne? Die hat dann einfach mal gesagt, du melde dich doch mal beim Radio, sag denen doch mal, dass du eine Ausbildung suchst und vielleicht machen die das dann öffentlich. Dann habe ich das wirklich gemacht. Die haben mir dann auch so 60 Sekunden geschenkt, Radio Wuppertal. Und ja, dann habe ich halt so eine Ansage gemacht, hey, ich bin der Burak, bin so alt und suche eine Ausbildung. Und dann haben sich tatsächlich welche gemeldet. Die haben dann auch gesagt, okay, wir akzeptieren ihn, der hat eine Schwerbehinderung, klar, machen wir gerne. Ja, so kam ich dann, sage ich mal, zu meiner ersten richtigen Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement.
Wie lange ist das her? Also wann lief die Ansage im Radio?
2018 war das. Mhm, okay. Genau, so Anfang des Jahres 2018. Da haben die mich noch reingenommen, gesagt, okay, machen wir. Ich habe mich aber dort, also das war so eher so die Versicherungsbranche. Und da habe ich mich aber nicht so gut aufgehoben gefühlt und habe dann einfach nebenbei weitergeguckt, wo kann ich vielleicht doch noch arbeiten. Und dann hat auch meine Verlobte gesagt, weißt du was, arbeite doch im öffentlichen Dienst oder bei der Stadt, weil dort wird man als Schwerbehinderter auch akzeptiert. So die, du kriegst da wenigstens eine Chance. Ja, gesagt, getan. Ich habe mich bei der Bundesagentur für Arbeit beworben und die Stelle tatsächlich gekriegt. Aber das war halt super, ein langer Weg dahin. Ne? Und ja, ich habe auch mit offenen Karten gespielt und die haben das auch so akzeptiert. Und die Ausbildung lief halt auch dementsprechend. Also die haben mich, die kamen mir entgegen und haben dann auch gesagt, hey, wenn du da noch Hilfe brauchst oder wenn du da noch ein bisschen Nachhilfe, ne, machen wir. Ja, das war so die Geschichte zu meiner Ausbildung.
Ja, super. Naja, du bist ja auch gezwungen, dir im Vorfeld schon so viele Gedanken zu machen, ne? Also ich glaube, dir wird auch ein ganz anderer Reifeprozess so abverlangt, zu wissen, kann ich das noch 10, 20 Jahre machen? Was, wie groß ist die Staubbelastung? Also was heißt das auch für mich gesundheitlich? Das ist ja, wenn man mal ganz krass sagt, das sind ja keine Gedanken, die sich jemand stellt, der 18, 19, 20 ist und ins Berufsleben einsteigt, ne?
Ja, ja, wie gesagt, ich habe ja relativ spät auch mit der Ausbildung angefangen, weil ich ja einfach die Gedanken hatte. Aber das, das führt ja schon, das hat ja schon da angefangen, dieses frühe Erwachsenwerden, wo ich dann zum Beispiel meine ganzen Krankenhausaufenthalte, ne, das alles selber zu managen, Termine machen, zu gucken, okay, ich muss meine Therapie alle 3 Monate machen, wie mache ich das mit der Schule? Also man lernt wirklich früh erwachsen zu werden, auch Termine wahrnehmen. Das ist ja im Erwachsenenalter so ein wichtiges Thema. Termine wahrnehmen und Termine da und der Papierkram. Der, ne, dass man denkt sich so, oh Gott, jetzt bin ich 18, jetzt fängt's, ne? Und bei mir war das halt so ein bisschen eher schon.
Und nun natürlich eine Frage, die kann nur von dir kommen, weil ich glaube, das würde kein anderer Mensch, würde sie dir stellen. Warum hast gerade du die Erkrankung? Also in der anderen Form, warum habe gerade ich die Erkrankung? Mhm. Was antwortest du dir?
Das ist eigentlich was sehr, sehr, sehr Spannendes, weil dieses, warum habe gerade ich die Erkrankung? Das ist ja die Frage, ich glaube, die man sich stellt, wenn man so ein bisschen Selbstzweifel hat, wenn man so ein bisschen am Boden ist und ja, mit den Gedanken, sage ich mal, ne, völlig am Ende ist. Und dann kommt ja immer so, warum trifft es gerade mich? Ich habe aber heute Morgen wirklich, ich saß an der Bettkante und dachte mir so, hey, was kann man auf diese Frage antworten? Und ich bin tatsächlich so, vielleicht dreht man das um, weil du weißt ja, du kennst mich ja auch von vorher, du weißt ja, ich will immer alles Positive rausziehen. Und dann denke ich mir, es hat gerade vielleicht mich getroffen, weil ich stark genug bin. Weil ich einfach, wenn es jemanden anderes getroffen hätte, der vielleicht nicht so stark ist, vielleicht wäre er dran kaputt gegangen. Und also diese Frage, ne, warum trifft es gerade mich? Ich versuche halt wieder das Positive rauszuziehen. Ich bin vielleicht stark genug und kann einfach meine Erfahrungen weitergeben. einfach das rausziehen, was negativ ist, umwandeln ins Positive und einfach ne, nicht immer dieses Ernste, sondern was Lustiges draus machen. So, ich glaube, das ist so, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber meine Bestimmung. Das, es hat mich gerade mich hat's getroffen, damit ich einfach den Menschen auch vielleicht zeige, hey, es geht aber auch anders.
Ja, es klingt total, total stark auch, ne? Weil das ist eigentlich, wenn man das so sagen kann, in Anführungsstrichen, kann man ja im Podcast hier rüberbringen, aber es ist eine schöne Antwort, weil das ist ja das, was du ja auch machst. Du hast ja genau das ja auch aufgenommen, wie ich es ja auch im Intro schon ganz leicht angedeutet habe. Du zeigst das ja auch und du stellst ja nicht nur dich vor auf Social Media, sondern sagst ja auch ja oder zeigst, wie sehr dich deine Erkrankung beeinflusst, aber auch was so Lustiges passiert dadurch oder was du daraus machst und dass du ja auch ein ganz tolles Leben führst, ja, mit deiner Verlobten.
Genau.
Liebe Grüße, by the way, die ich auch schon kennen durfte.
Mach
von
ich.
Daher, genau, sie wird ja sicherlich auch zuhören, wenn der Podcast rauskommt. Aber das ist natürlich auch sehr spannend. Viele Patienten, die ähnliche oder andere Erkrankungen haben, sagen ja auch im Umkehrschluss, warum ich nicht? Ne? Die sagen ja, stellt euch mal die Frage, warum ich nicht? Das bringt ja auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Dass man sagt, man darf sowas überhaupt nicht als selbstverständlich nehmen. Also ich meinte jetzt so eine so ein Gesundheitsgedanke, ne? So, mir geht's gerade gut, ich bin gesund. Ja? Warum habe ich keine solche Erkrankung?
Ja.
Das ändert ja sofort von mir irgendwie, oh wow, genau. Es kann ja wirklich jeden immer treffen, zu jedem Zeitpunkt. Ne?
Ja, genau. Das Komische ist einfach, seitdem ich jetzt einen neuen Job angefangen habe, die Arbeitskollegen, ich musste denen ja auch irgendwie verklickern, hey, ich bin krank und ne, hey, also es ist nicht schwer zu erkennen mit dem Sauerstoff, aber denen das irgendwie rüberzubringen, dass es schon ernst auch werden kann. Und die haben mich dann auch gefragt, hey, was kann ich überhaupt machen, wenn es zu einem Ernstfall kommen sollte? Ne, weil ich bin dann so am Husten, habe einen Hustenreiz und die gucken mich einfach nur an und sind so hilflos. Aber in dem Moment kann man halt nichts machen. Ja, nur muss man ja auch erklären, hey, nee, ist alles gut. Ja, und dann war das ja auch so, dass ich gesagt habe, offen drüber geredet habe und denen das erklärt habe, denen dann auch gesagt, dass ich halt sehr, sehr offen bin mit sowas, auch Witze drüber mache, wo die erstmal geguckt haben, ey, das grenzt schon ein bisschen, aber da habe ich auch gesagt, es gibt keine Tabuthemen. Es sollte nie irgendwie Berührungsängste oder sonst was geben. Alles auf den Tisch, was geht, dann kann man miteinander lachen. So.
Das ist ein guter Satz. Das ist echt ein toller Satz. Immer ehrlich sein, alles auf den Tisch packen, dann kann man zusammen lachen. Heißt ja auch eigentlich, du musst ja immer, ich meine, du kennst es ja wahrscheinlich anders, du musst dich auch immer erklären und immer, also du gibst ja immer sehr viel von dir preis, damit andere dich verstehen oder mit das, was offensichtlich ist, ja dennoch verständlich wird. Ne? Das ist, glaube ich, auch, wenn man es mal so länger Zeit denkt, ja auch immer eine Herausforderung, weil dir bleibt dann nichts anderes übrig, sage ich erstmal so, als deine Kollegen zu informieren. Weil das ist natürlich eine wichtige Info, die jeder in deinem unmittelbaren Umfeld ja wissen muss.
Ja, klar. Ne?
Klar. Ja. Ja.
Und diesen halt.
Also, das ist jetzt.
Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, seitdem die mich halt so kennengelernt haben, sagen die dann auch natürlich, boah, du, ne, so, was für Probleme habe ich, ne, so, die fragen sich dann so, boah, so, wenn man deine Geschichte hört, dann kommen meine Sorgen mir plötzlich so lächerlich vor. Oder die eine, die war krank, ist trotzdem zur Arbeit gekommen, hat dann gesagt, ey, ich kann doch nicht krank zu Hause sitzen und ein ruhiges Gewissen haben, wenn ich weiß, der Burak, der sitzt da mit einer Erkrankung und kommt zur Arbeit, da hat die plötzlich so ein schlechtes Gewissen gehabt, ne?
Wie antwortest du, wie reagierst du oder was macht das mit dir, wenn du sowas hörst?
Ja, ist halt ein bisschen schwer, weil ich will ja auch nicht so mit Samthandschuhen angefasst werden oder irgendwie Mitleid oder so, ne? Ich sag denen auch immer wieder, hey, es ist völlig in Ordnung. Ich weiß, wie ich irgendwie, ich weiß, wie man damit umgeht. Ich weiß auch, wann bei mir die Luft raus ist. Ne, ich sage dann früh genug Bescheid, aber bitte, bitte, bitte behandelt mich wie jeden anderen. Und das machen die mittlerweile auch. So, wenn ich huste oder so, ich werde nicht mehr komisch angeguckt, sondern bei denen ist auch ein bisschen so dieser Beschützerinstinkt, ne? So, jemand anderes guckt komisch und dann sagen die, hey, es ist alles in Ordnung. Ne? So, die sprechen dann jetzt mittlerweile schon für mich.
Also das war jetzt eigentlich schon ein super Übergang zu der fünften Frage, die du gerade auch schon beantwortet hast, ne? Aber das war genau auch der Punkt, wie gehen denn Kollegen und das Umfeld ne, mit der Erkrankung um, beziehungsweise wenn auch so etwas passiert. Gab es schon mal Notfallmomente, wo du deine Kollegen brauchtest?
Das zum Glück noch nicht. Also ja. Da habe ich auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen Angst. Das heißt jetzt ein Familienmitglied oder Laura, die wissen ja sofort, was zu machen ist oder wie die mich wieder ruhig kriegen. Bei Arbeitskollegen, ich habe ihnen, also denen das schon gesagt, aber mit denen war man ja noch nicht so so krass eng, sage ich mal, dass die dann plötzlich an mir wie soll ich das erklären? Wenn ich einen Hustenreiz habe, hilft bei mir eigentlich immer nur irgendwie so über die Brust streichen, so über die Rippen. So, und das ist ein bisschen strange, sage ich mal, wenn das dann plötzlich Arbeitskollegen bei mir machen. Oder ich.
Ja, ist ja intim, klar. Es ist ja, verstehe.
Oder wenn ich denen sage, natürlich. Hey, kommt mal kurz mit nach hinten, ich zeige euch mal was, die ihr mich wieder durchkriegt. Also, das ist. Ja.
Ja, klar. Ja, das sind halt so die Punkte, die wahrscheinlich jeder mal im Kopf hat. Deine Kollegen werden sich das vielleicht auch fragen, ne? Was muss ich denn machen? Oder wie ist es, wenn und so, ne? Und wenn man sowas dann mal spricht, von daher erstmal bis hierhin, vielen Dank für deine Offenheit. Das ist natürlich auch sehr, das ist so klar und unmittelbar. Das finde ich halt so toll, dass du es erzählst. Nun waren das ja auch deine Fragen und aus deinem Umkreis. Du hast dich ja natürlich auch ein bisschen mit dem Umkreis beschäftigt und gefragt, irgendwie, na, was ist denn? Kommt, haut mal alles auf den Tisch, was ich vielleicht so noch gar nicht so von alleine erzähle. Jetzt kriegst du aber meine Fragen, die du im Vorfeld noch gar nicht kanntest. Ich bin überrascht. Überrascht auch. Ich meine, ich bin gespannt. Das wollte ich sagen, auch. Was du später sagst, ob sie überhaupt einzigartig waren. Und ich sage, mein Gott, hast du nicht alle TikToks gesehen? Da wurde alles erklärt. Nein, schauen wir mal. Ich habe mich natürlich auch gefragt, ob du so Momente intensiver wahrnimmst und vielleicht auch besser wertschätzen kannst, weil du sie kurzfristiger und detaillierter planen musst. Vielleicht auch ein bisschen im Hinblick auf die Vergangenheit, also so im Jugendalter.
Das ist eine gute Frage. Also um ehrlich zu sein, ich glaube, wir sind ja immer dann so, wir wissen Sachen wertzuschätzen, wenn es meistens schon zu spät ist. Ne, dass ich zum Beispiel, man denkt sich dann, ja, mein Bruder, den habe ich ja zum Beispiel in jungen Jahren, ne, der war 25, als er verstorben ist. Und dann habe ich auch immer gesagt, boah, hätte ich mal mehr Zeit mit ihm verbracht und. Also das sind so Sachen, ne, im Nachhinein denkt man sich immer, hätte ich mal mehr gemacht. Aber das ist tatsächlich so, dass ich aus meiner Vergangenheit gelernt habe und die Sachen, die ich jetzt tue, einfach viel mehr wertschätze. Oder auch zu schätzen.
Wie gelingt dir das? Wie gelingt dir das? Weil das ist ja natürlich, was jeder, glaube ich, gerne erleben möchte. Ne? Also wie machst du das in deinem konkreten Fall?
Also,
das ist ja natürlich das
Spannende. Ich glaube, der erste Punkt ist einfach nichts als selbstverständlich sehen und der zweite einfach dankbar für alles sein. Es sind die kleinen Dinge, die einen glücklich machen und das ist tatsächlich so. Also es ist nicht ein teures Geschenk oder wie wir vorhin gesagt haben, eine Million oder so. Das sind die kleinen Gesten, die einfach aus deinem Umfeld kommen oder die dir einfach im Alltag passieren. Es ist einfach eine zarte Berührung von deiner Partnerin. Eine schöne Worte. Das sind die Dinge, die einfach wertzuschätzen werden. Also die muss man einfach so, man muss nicht immer das große Ganze haben. Wenn jeder ein Stück Kuchen hinzufügt, dann hast du auch ein ganzes Kuchen. Und das ist einfach, Ich genieße es einfach. So jeden Augenblick, auch mit meiner Familie. Ich habe jetzt eine Nichte, die ist 8 Monate alt. Ich gehe so oft dahin und Dankeschön. Und das sind halt so diese Familienmomente oder Arbeitskollegenmomente. Es sind so viele Eindrücke, die um mich herum passieren. Und ich glaube, wenn man das einfach akzeptiert, ne, die Erkrankung akzeptiert und sie sagt, hey, ich weiß jetzt einfach damit umzugehen, ich lebe jetzt damit und das macht einen viel, viel glücklicher. So, ich gehe zum Beispiel, ich stehe morgens früh gerne auf, ich gehe gerne zur Arbeit, weil ich einfach weiß, ich habe auf der Arbeit Spaß, ich sehe meine Arbeitskollegen, ich komme gerne nach Hause. Ich habe zum Beispiel auch die Einstellung, mir ist egal, was andere über mich denken, aber behandle jeden so, wie du auch behandelt werden möchtest. So, und dann kommt alles von alleine. Weil wenn du Leute hast, die dann sagen, hey, er war ein guter Junge, oder ne, über den kann man gar nicht Schlechtes sagen, so. Das ist viel, viel schöner, als wenn du mit so einem traurigen Gesicht durch die Welt gehst und die Leute dann sagen, ja, er war eh immer für sich. Und ne, er war eh immer traurig oder so. Oder das Leben hat ihn runtergezogen. So will ich nicht in Erinnerung bleiben. Ich genieße einfach jeden Tag und denke mir dann abends im Bett auch, hey, auch wenn ich morgen nicht mehr aufwache, ich bin glücklich. Ich hatte ein schönes Leben.
Da bist du ja vielen total voraus, ne? Das ist ja eigentlich was ganz Schönes, was du dadurch erreichst. Und ich glaube, dass der oder die Mehrheit das ja gar nicht erreichen kann. Wir sagen zwar oder wir sprechen immer von Wahrnehmung und Achtsamkeit, aber wer kann das sagen, dass ich gerne früh aufstehe, dass ich gerne zur Arbeit gehe, dass ich in dem Moment lebe? Ich glaube, das ist, was sich gerade alle am meisten wünschen.
Ich glaube, das ist halt das, ne? Also wir denken ja auch oft daran, was wir gerade nicht haben. So, das ist ja der Spruch, so dass man sagt, oh Gott, mir fehlt noch das und mir fehlt noch das. Aber wir sehen halt nicht, was wir schon haben. Ja. Und dass man einfach mit dem, was man hat, glücklich werden kann.
Und dann der Punkt, wenn ich das erreiche, dann ist alles besser und dann ist es aber nicht anders oder nicht besser und dann will man irgendwie noch mehr oder was anderes. Das ist, glaube ich, das Frustrane. Ne?
Das ist wieder mit dem 1 Million Euro. Ne? Das kommt immer wieder jetzt zum Gespräch.
Leute, ihr braucht keine Millionen. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Ja. Ja, aber das ist ja dann der Punkt, weil wir kommen eigentlich immer auf das Schöne dabei heraus, dass es sich lohnt, irgendwie dankbar zu sein und in dem Moment zu leben und nichts für selbstverständlich zu nehmen. Also das, was du vorhin aufgezählt hast, ne, das ist ja eigentlich das Elementare, genau. Und das kann man ja nur ich will jetzt nicht so spirituell klingen, ne, aber jetzt eigentlich nur im Hier und Jetzt ja nur erleben, ne? Also jetzt, wenn wir jetzt beide reden, so nur das zählt ja jetzt eigentlich auch in diesem Moment. Ne?
Und schau mal, was passiert ist, weil ich so offen bin und weil ich so, positiv eingestellt bin. Ich habe so viele nette und tolle Menschen kennengelernt. Auch dich zum Beispiel, ne? Als wir dann plötzlich in Kontakt waren und dann diese Gruppe in Ludwigshafen, dass wir da gemeinsam als Team und jetzt sogar für die Zukunft als Team zusammenarbeiten. Hey, was gibt es Schöneres? Und ich genieße es wirklich. Ich bin echt sehr, sehr, sehr froh, dass ich euch so auch kennengelernt habe.
Ja, liebe Grüße an alle KollegInnen da draußen. Weil das ist natürlich das Schöne. Jeder Kontakt war ja auch sehr, sehr innig. Wir haben sehr viel über das Thema Krankheit generell gesprochen, über seltene Erkrankungen, aber dann auch ganz viel gelacht über unsere Persönlichkeiten, über unsere Charaktere und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr
viele,
spannend.
Viele Gemeinsamkeiten. Auch ein
absoluter Wunsch ganz. Und Gemeinsamkeiten und genau. Und ich fand das gut, weil die Gemeinsamkeiten waren nicht nur, ich bin auch krank, du ja auch, sondern auch ganz viele andere Sachen, ganz viele lustige Geschichten, ganz viele absurde Geschichten und auch Geschichten über Arztbesuche, Geschichten über Beziehungen, Geschichte über Reisen, Geschichten über you name it, ne? Das ist ja das Coole. Ich möchte noch mal kleine Werbesendung hinzufügen. Ihr müsst bitte euch den TikTok-Kanal von Burakuk anschauen, weil da gibt es das eine oder andere auch tatsächlich zu erleben. Genau, ja. Spannend. Ich würde gerne von dir wissen, wenn man so viel Privates teilt, wie zum Beispiel auf TikTok, wie distanziert muss man eigentlich sein bezüglich seinen Posts, um in der Aufklärerrolle zu bleiben?
Willst du ja. Ja. Boah.
Die Frage ist kompliziert, ja, ne? Ich glaube, was habe ich mir denn dabei gedacht? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, weil da stecken ganz viele Aspekte drin. Und,
Das Problem ist, ich bin ja, also so wie ich mich da präsentiere, bin ich ja auch privat. Und ich bin ja auch ganz offen, beziehungsweise ich habe ja jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, hey, das ist tabu und das poste ich nicht oder so. Ich glaube, das ist gerade das, was so, so lustig ist, weil ich einfach so Momente, die so absurd sind, ne, wie zum Beispiel, Laura hat meinen Sauerstoffschlauch irgendwo mal eingeklemmt, wo ich dann mir irgendwann denke, so, hey, warum kommt da keine Luft mehr raus? Und das sind so Momente, die sind wirklich so, ja, die muss man einfach teilen. Die kann man doch nicht einfach hier zu Hause eingeschlossen lassen. Und also ich bin da, was das Private angeht, wirklich so, klar, es gibt auch Momente, ne, die sind sehr, sehr intim, wenn es dann sowas geht wie das Thema Kinderwunsch. Das ist ja bei meiner Erkrankung ein bisschen schwer. Bei meiner Erkrankung ist es ja so, dass ich glaube, 90-95% der Männer keine Kinder machen können. So, und das Thema, das ist dann wirklich sehr, sehr intim, wo ich dann sage, ich glaube, da müsste ich noch mal ein bisschen drüber schlafen, ob man das so öffentlich erzählen kann alles. Ne?
Ja, so zwei Gedanken dazu, weil das ist ja der Punkt, du gibst ja auch alles preis. Und vielleicht geht man immer davon aus, es gibt so viele Tabuthemen, die man gar nicht bedenken würde oder die man, oder anders Tabuthemen, die, wo man weiß, das kann er jetzt nicht machen oder darüber werden wir wahrscheinlich nie was erfahren oder so. Und ich glaube, das Abknicken des Sauerstoffschlauchs, ich glaube, ich erinnere mich an das Video, ne, wo es immer an aus, so wie der Lichtschalter, glaube ich, geht. Ne? Das ist, glaube ich, eines der lustigsten Videos und wo man sagt irgendwie, ja, weil deswegen habe ich auch dieses Wort Aufklärerrolle mit reingebracht, weil da bleibt dann auch nochmal hängen, mein Gott, also ne, du brauchst ja wirklich den Sauerstoff, du bist ja darauf angewiesen. Also wenn es mal kurz abgeknickt ist, du merkst ja, oh, hier kommt kein Sauerstoff mehr. Das könnte jetzt, also wenn es jetzt andere Ursachen hat, die wahrscheinlich nicht so leicht zu beheben sind, ja, als einfach nur zu sagen, irgendwie steig bitte vom Schlauch runter, kann das ja durchaus auch Komplikationen mit sich bringen. Und das ist natürlich dann auch der Punkt, ja.
Also ich habe auch sehr, sehr viele Nachrichten natürlich erhalten. Private Nachrichten, wo dann zum Beispiel Leute auch mit einer Erkrankung, die dann sagen, ey, wie kannst du eigentlich so drüber lachen? Ne? Oder das sind so Sachen, man kann da nicht drüber lachen. Aber das ist halt, warum nicht? Warum sollte man nicht drüber lachen? So, ne, es gibt dann halt manche Menschen, die sagen, boah, voll cool, wie du das rüberbringst. Ne? Es ist lustig, aber aufklärend. Aber es gibt dann auch Menschen, die sagen, ey, wie kannst du überhaupt drüber lachen? Aber warum nicht? Also ich glaube, wir sollten das Leben nicht so ernst nehmen. Und die Leute, ich will das ja immer so rüberbringen, dass es, ne, wie du sagst, auch aufklärt. Dass es so Dinge sind, wie zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, das sind so geheime Botschaften, sage ich mal, ne? In den Nachrichten, so also in den Videos. Dass man dann immer so, hey, das ist zwar lustig, aber es ist auch ernst. Ne? Und viele verstehen das halt.
Ja, aber von wem kommt denn das Feedback? Auch von Betroffenen selbst oder von Nicht-Betroffenen, die sagen, wie kannst du darüber lachen? Also, weil eigentlich musst du das ja nur für dich entscheiden. Du bist ja diesbezüglich niemanden richtig.
Ja, klar.
Ne? Oder musst das da erklären. Aber von wem kommt denn so?
Ich glaube, das ist oft auch von Nicht-Betroffenen. Dass die dann vielleicht so eingestellt sind, genau wie das Thema Behinderte. Ne? Viele sagen ja das Wort nicht, weil die denken, die könnten jemanden verletzen. So schwerbehindert oder behindert, ne? Und dann habe ich ja zum Beispiel, also ich selber, ich habe ja auch einen Parkausweis für Behinderte. Und ich finde das zum Beispiel voll cool, dass es sowas gibt. Und wie viele Sprüche ich mir aber darauf so anhören musste von Nicht-Betroffenen. Ja, ne, so wie kann man denn, wie kann man sowas feiern oder sonst was? Hey, was gibt es Cooleres? So, ich weiß halt, ich kann nicht so so viel gehen oder ich brauche halt einen Eingang, einen Parkplatz nah am Eingang, so. Ne? Und das sind dann halt so, die nicht klar, betroffen ja, sind, die dann so sagen, wie kann man sich über sowas freuen?
Ja, vielleicht sieht man es doch nicht erst auf dem ersten Blick und ja, aber ja, es ist natürlich dann auch schwierig ja, für andere. Ja, aber ich glaube, das ist auch einfach dein Weg, damit umzugehen und dir bleibt auch gar nichts übrig. Und ich glaube, das ist ja, also ja, es geht ja dann um nicht nur um eine Beschreibung, ne? Du bist behindert oder du bist ein Mensch mit Behinderung oder du hast einen Behindertenausweis, sondern ja, irgendwie so ein schweres Thema. Aber ich wollte halt darauf kommen, so wie der Grad ist zwischen Distanz und Aufklärerrolle, weil du kannst ja nur aufklären, wenn du so ja über dein Leben berichtest, ne? Und du zeigst ja dich.
Genau.
So. Und du hast es ja gerade gesagt, du hast irgendwie wenig bis fast kein Tabuthema an sich erstmal. Und das ist ja natürlich was vielleicht auch überrascht, weil da sieht man sehr viel Ähnlichkeit. Welche drei Eigenschaften muss dann eine Person eigentlich aufweisen, die das exakte Gegenteil von dir ist?
Boah.
Weil so lernt man, glaube ich, dich auch noch mal ganz gut kennen. Du bist ja wirklich sehr...
Also das komplette Gegenteil von mir.
Das komplette Gegenteil, genau.
Ich glaube, kein Humor.
Ja, kann ich zustimmen, okay.
Boah. Das ist jetzt... boah, das... Alter, jetzt hast du mich aber getroffen. Jetzt... das ist das komplette Gegenteil von mir. Also kein Humor, dann vielleicht auch so, wie nennt man das denn, wenn man immer so ernst ist?
Ernst vielleicht?
Ja, nehmen wir ernst.
Nehmen wir ernst. Meinst du so seriös oder so sehr spießig? Nee, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist
spießig.
So, ernst, was du so meinst. So, ja. Verklemmt, ja. Yeah. Stock im Arsch.
Jetzt haben wir es.
Da haben wir es. Ja, man muss die Dinge beim Namen
jetzt
nennen.
Jetzt haben wir es.
Ne? Ja, so ist es, okay.
Ja, und?
Und Nummer drei?
Nummer drei. Das ist echt eine gute Frage.
Ja, die ist auch schwierig. Ich meine, ja, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt euch das alle mal stellen. Also wie würde denn die Person sein? Also euer komplettes Gegenteil. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja.
Ich bin halt auch sehr, sehr emotional, liebevoll und schenke gerne, gerne Liebe. Ich glaube, Mensch, der negativ eingestellt ist. Also negativ im Leben auch. Eine negative Einstellung zum Leben hat. Wie kann man denn sowas nennen?
Oh ja, das fühle ich auch.
Also das wäre so ein komplettes Gegenteil von mir. Wenn man so, so ernst durchs Leben geht, Stock im Arsch.
Wie nochmal? Es war gerade schlecht zu verstehen. nein,
alles gut, ernst. Alles
gut. Genau, ja. Ja, siehst du, man lernt sich ja dann auch nochmal besser kennen, wenn man einmal das Gegenteil so sieht und denkt man, das ist denn wirklich, weil man bezieht sich ja dann auch auf seine Stärken, ne? Und,
wie wäre es denn bei dir? Bei dir?
Boah. Bei mir, du, ey, ganz ehrlich, ich lasse hier nicht die Rollen tauschen. Ja, wir hatten das vorher vertraglich abgemacht. Ja, dass nur ich die Fragen stelle. Bei mir wäre das wahrscheinlich jemand total Unsensibles. Also so Elefant im Porzellanladen, so emotional, sag ich mal.
Solche Menschen
dann
lieben
wir.
Kennst du dieses Direkte?
Nummer eins. Nummer zwei wäre das komplette Gegenteil. Ein kompletter Morgenmuffel und so ein Ja-Aber-Sager. So ein Ja-Aber heißt ja immer Nein.
Ja, genau.
Ja, aber. Ja, genau. Und Nummer drei wäre Oh, jetzt muss ich mir noch was einfallen lassen. Kann er sagen, nee, warte mal. Das komplette Gegenteil von mir. Sehr.
Mann, das ist echt, ne?
Ja, ich habe gerade schon überlegt, sollte ich mir auch schnell was überlegen, während der antwortet, falls er mich das auch fragt? Ach, bitte nicht. Genau.
Aber du, also so wie ich dich kennengelernt habe, bist du ja auch ein sehr, sehr humorvoller Mensch. Und
ja, man sagt es so. Ja. Ja, gut, humorlos, ja, das stimmt. Also wenn einer, ich meine, das merkt man ja auch im Gespräch, du wirst es ja auch kennen, wenn man auch manchmal so ironisch ist und sarkastisch ist, manchmal nicht ganz gut angebracht, ne, das verstehe ich auch, aber wenn es einer gar nicht versteht, ne, dann denkt man auch, ei, ach Mensch, es kommt gar nicht an, dann macht es ja auch sofort keinen Spaß. Ja, ne?
Kennst du zu gut.
Genau, humorlos, stimmt, weil eigentlich ist Humor und ja eigentlich so Liebe das Einzige, was einen ja so durch den Tag trägt, ne, ehrlich gesagt. Ne? Wenn, das bleibt ja immer im Gedächtnis, das war lustig oder das war ganz nett, genau. Also, was habe ich gesagt? Kriegst du noch zusammen? Unsensibel, unlustig und? Das Zweite habe ich schon wieder vergessen. Aber genau.
Morgen.
So wäre mein Gegenteil. Nee,
ja.
Morgenmuffel. Morgenmuffel, genau, ja. Ja. Ich musste leider, was heißt leider, aber ich musste erfahren, dass vielleicht auch mehr als 75%, vielleicht mehr als 80% der Menschen auf der Welt irgendwie Morgenmuffel sind.
Oh Gott. Das,
also, ich dachte immer, ich kann mir die Augen aufschlagen und bin da. Und ich dachte, so sind alle. Aber ich musste schon damals in meinem engsten Familienkreis kennenlernen, dass das so nicht ist. Und konnte das immer gar nicht verstehen. So, hä, wie kann man denn morgens schlechte Laune haben, wenn der Tag noch gar nicht beginnt? Aber das ist wahrscheinlich.
Oder die Menschen.
Genau. Liebe Grüße an die lieben Freunde, die sich gerade ertappt
fühlen.
Oder
die Menschen.
Ja, ich kenne ein paar Personen, die 2 bis 3 Stunden brauchen, um ein Wort
zu sprechen. Nach dem ersten Kaffee.
Ja.
Irgendwie.
Ja, und. So, und dann kannst du dir vorstellen, wenn ich in die Ecke komme, singen und trällern und tanzen und möchte denn irgendetwas. Das ist ja so, als weil ich habe mir das mal erklären lassen, das ist ja so, als wenn einer schlechte Laune hat und ein anderer fragt, hast du schlechte Laune?
Oh Gott.
So, dann gehen ein Jahr, ne, da reißen ja alle Zündschnuren. Und wenn du einen Morgenmuffel fragst, irgendwie, bist du ein Morgenmuffel? Dann kannst du dir verstehen, dass Tassen und Teller fliegen. Anyway. Wir haben gerade schon über deine Aufklärerrolle gesprochen und du bist ja auch im Austausch mit Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Ich würde gerne von dir wissen wollen, welche Vorurteile über Mukoviszidose konntest du irgendwann mal ins Gegenteil umwandeln? Ist dir das mal gelungen?
Ja, also Vorurteil an sich, also ich bin ehrlich, du hast wirklich so Fragen. Bei mir ist das leider so, wenn ich meinen Sauerstoff nicht dran habe, dann sieht man ja auch nicht, dass ich erkrankt bin. So, und wenn man dann sagt, ich bin krank, dann ist das ja so, ah, okay, ne, so habe ich jetzt so gehört, ne, okay, du hast eine Krankheit, ne, weiß ich Bescheid. Und bei manchen ist das ja wirklich so, ich glaube, das ist jetzt aber wieder allgemein und nicht auf die Mukoviszidose bezogen, dass man dann halt so Vorurteile hat wie, ah, die haben doch keinen Spaß am Leben oder so. Ne? Und dass die, ah, jetzt ist der krank und ne, dann kommen wir wieder zum Punkt, kann man überhaupt alles sagen? Ne? Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann nimmt der es direkt ernst. So, und bin ja dann komplett das Gegenteil. Also, dann konnte sich das natürlich wieder, die Vorurteile, die man hat, wo man sagt, boah, nee, kranke Leute, die sind so langweilig und nee, bin ich lieber mal ein bisschen vorsichtig und, dass ich dann einfach sagen kann, hey, wir sind aber auch anders. Ja.
Ja. Ja, das ist ein schönes Vorurteil. Oder so ein Fakt, den man vielleicht umkehren konnte. Genau, ja. Ich dachte mir so, ach, da müssen doch auch Ergebnisse dabei rauskommen, ne? Also das muss ja auch was bringen. Ich wollte jetzt nicht so nach Feedback fragen oder so, ne? Wie ist so die Reaktion aus der Community, weil dann kann man sich die Kommentare durchlesen, zum Beispiel auf Social Media, das kriegt man raus. Und ich dachte mir so, dass man auch mal sagen kann, nee, das konnte ich wirklich an dem Beispiel der eigenen Person zeigen, so ist es oder so ist es halt nicht. Ja, krass. Ich komme zu meiner 5. Frage, ist meine Lieblingsfrage. Die ist bei allen gleich. Und mal sehen, ob ich dich damit pädagogisch abhole quasi. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
Boah.
Mein Gott, wir sind richtig
ja,
deep heute, oder?
Richtig.
Das ist mega.
Boah. Also wovon ich schon habe und wovon ich noch mehr habe.
Nee, was jetzt ja. schon so gut ist, von dem du also wünschen würdest, das kann ruhig noch intensiver oder mehr werden. Mehr jetzt nicht im Sinne von also mehr Kohle oder so, dass sich etwas vermehrt, sondern dass es irgendwie bleibt oder bleiben darf, stärker wird.
Genau. Also tatsächlich bin ich ja, wie ich dir auch schon gesagt habe, immer so relativ zufrieden. Ne? Also nicht relativ, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich meine Verlobte, eine zukünftige Frau, Laura, kennen durfte. Bin ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man das so sieht. Dass ich halt echt sie für immer so an meiner Seite behalten möchte. Und genau das Gleiche ist ja auch, sie ist ja meine Familie. Und meine Familie allgemein, das sprich meine Mama, mein Bruder, meine Nichte, meine Schwägerin, ne? Davon. Ich habe die ja, aber ich möchte noch mehr Zeit verbringen mit denen und die Zeit noch mehr genießen.
Zeit, es geht um Zeit und es geht um die Begegnung mit deinem Umfeld. Ja,
so einfach.
Ja.
Ich glaube, das finde ich halt für sehr wichtig. Die Zeit mit, es ist nicht dieses, du kriegst jetzt irgendwas geschenkt, sondern du hast gerade was. Und einfach die Zeit, die man mit Freunden, mit Familie genießt, einfach davon noch mehr.
Ja, das ist nämlich genau der Kern und der Punkt dieser Frage, weil da kommt niemals, ja, ich habe jetzt ein Haus, ich hätte gerne noch ein zweites oder ja, sonst könnte noch größer werden oder ich freue mich, dass irgendetwas, ne, sondern es geht eigentlich eher darum, dann kommen wir wieder zum Thema Dankbarkeit, also die Frage, keine Ahnung, wie ich das auch geschafft habe, aber die Frage bringt immer noch mal so den Punkt des ganzen Gespräches oder die Punkte des ganzen Gespräches so noch mal so richtig, macht es noch mal so deutlich oder bringt es auf den Punkt, um das mal so zu sagen. Dann kommen wir ja wieder auf das Thema Dankbarkeit, ne, und in dem Moment leben, weil das ist ja das, was ja einen auch ausmacht und
eine was sehr, zählt, sehr, sehr schöne Frage, wirklich. Ich glaube, das ist so eine Frage, die müsste man mal jeden stellen und dass man sagt,
genau,
hey,
ja.
Reflektier doch einfach mal kurz dein Leben. Schau gerade auf, in welchem Punkt stehst du gerade. Und dann stellt man die Frage.
Leute, reflektiert euer Leben. Chillt eure Base und reflektiert euer Leben. Weil aus diesem Grund, also du hast es gerade exakt gesagt, aus diesem Grund habe ich gesagt, diese Frage stelle ich jedem mehr. Weil ich glaube nicht, dass jemand sich damit schon mal auseinandergesetzt hat. Denn erfährt das halt bei mir im Podcast. So, mein Lieber, guck mal. Es ist doch Wahnsinn, oder? Schon sind 10 Mal aufgegangen
rum.
Du hast es geschafft.
Die Zeit ist verflogen. Das ist es.
Wahnsinn.
Gute Gespräche.
Wahnsinn.
Ne? Gute Gespräche, die verfliegen.
Ja.
Also die sind wie im Flug. Zack, ist die Stunde weg. Ah.
Ja, weil man so konzentriert ist. Also ich gehe auch immer nach jedem Interview so raus wie nach einer Meditation, weil ich mich irgendwie so fokussiert. Klar, ich muss mich natürlich auf die Fragen konzentrieren, ne, und auch auf die Antworten, aber man ist da, also ich werde ja von nichts abgelenkt. Ne? Das ist ja so intensiv, wo ich mir denke, wow, ich war gerade wirklich in so einem Tunnel, danach fühle ich mich immer auch gut. So, auch wenn es manchmal nicht immer lustige Themen sind oder auch nicht nur, weil einer mal ein Buch geschrieben hat und was vorstellt, sondern auch wenn es mal Themen sind, so wie jetzt, das ist halt immer sehr intensiv.
Aber reden,
ist
wirklich wie Therapie.
Ja.
Das ist sich ausreden, einfach diesen Austausch haben.
Ja.
Das ist wirklich eine Therapie. Man braucht keinen Therapeuten, man braucht einfach nur gute Freunde.
Ja, das stimmt.
Ja,
eine Podcast-Einladung.
Das auf jeden Fall.
Das reicht auch. Ja, ist es mir denn gelungen, einzigartige Fragen zu stellen? Also hattest du die so schon mal gehört? Also, habe ich es geschafft, deiner Meinung
nach? Das
hast du
auf jeden Fall geschafft. Also ich habe mich bei jeder Frage so, obwohl ich auch Fragen selber mitgebracht habe, dachte ich mir so, boah, das ist echt eine gute Frage. So, ich habe wirklich so derartige Fragen noch nie gestellt bekommen oder halt nicht so ehrliche Antworten wie jetzt bei dir. Ne? dass man dann vielleicht einfach mal sagt, ja, ja wow, ja. Dass man einfach schnell antwortet. Aber nee, die Fragen, die waren echt sehr gut. Und ich bedanke mich bei dir für das ehrliche Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Mir hat es sehr Spaß gemacht.
Oh Gott, mein Lieber, ich muss mich aber umso mehr bei dir bedanken, weil vielen Dank, dass du das wirklich nochmal, ich habe dich wirklich nochmal neu kennengelernt, weil ich glaube, wir haben vorher noch nie so mal eine Stunde alleine gesprochen. Ne? So, es waren immer auch nicht gefühlt, es waren wirklich immer sehr viele Leute um uns herum, was ja auch toll war. Von daher danke ich wirklich dir und du hast uns das wirklich nochmal näher gebracht, was das heißt, ja, mit so einer Erkrankung zu leben, aber auch, was ich viel spannender finde, tatsächlich dein Mindset, wie du damit umgehst, wie stark du bist. Und dann, genau, werde ich alles Wichtige in die Shownotes packen, dann kann man nochmal ganz viel sehen. Und auch die ganzen Leutchens da draußen sollen uns auch sagen, wie sie darüber denken und ob sie die eine oder andere Frage, die wir uns heute gestellt haben, auch wie sie sie selbst beantworten würden. Und seid auch überall dabei, ihr könnt uns überall finden und nächste Woche gibt es eine nächste Folge. Jeden Freitag, wie gewohnt, 13.10 Uhr, eine neue Folge Mats ab Vollbart nachgefragt und ich sage, Burak, es war mir ein größtes Fest, mit dir zu sprechen. Mach's gut, mein Lieber, adios.
Ciao, ciao.
Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.